SWR 2 aktuell.
Ich bin Florian Zelt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem 23. November, an diesem Mittwochmittag. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Generaldebatte in Berlin. Scholz und Merz liefern sich Auseinandersetzung im Bundestag. Vorbereitungen auf Minusgrade ohne die Möglichkeit zu heizen. Die Ukraine stellt sich auf einen harten Winter ein. Und Schuldendilemma in der Westpfalz. Das Land will helfen, kann es aber irgendwie doch nicht. Warum? Das klären wir gleich, jetzt aber erstmal der Blick in die Hauptstadt. Politischer Erkenntnisgewinn oder Unterhaltungswert? Im Idealfall beides. Zumindest haben Bundeskanzler Scholz und Oppositionsführer Merz das Potenzial dazu. Denn auch zurückhaltende Redner wie Olaf Scholz fahren ab und zu mal schwere Geschütze auf. Und davon war eigentlich auch heute auszugehen bei der Generaldebatte im Bundestag, bei der es ja eigentlich um den Etat des Kanzleramts geht. Aber auch in diesem Jahr heißt es wieder Opposition gegen Regierung und umgekehrt sich mal richtig die Meinung sagen. Zum Beispiel bei Themen wie Umgang mit der Energiekrise oder die Folgen des Ukraine-Kriegs. Dietrich Kallmeurer berichtet.
Zurückhaltung statt Angriff. Ungewohnt ruhig und bedächtig, fast als wäre er der Kanzler, startet Oppositionsführer Friedrich Merz die Debatte mit dem einschneidendsten Ereignis dieses Jahres.
Morgen am Tag dauert der Krieg in der Ukraine nun schon 9 lange Monate.
Dann aber folgt die verbale Attacke. Der CDU-Chef wirft Bundeskanzler Olaf Scholz vor, verteidigungspolitische Versprechen nicht einzuhalten.
Entgegen Ihrer Zusage steigt der Verteidigungshaushalt nämlich nicht etwa auf die verabredeten 2%. Und nochmal zur Erinnerung, Sie haben gesagt, mindestens 2%. Er sinkt im nächsten Jahr um fast 300 Millionen Euro. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein grober Wortbruch.
Grundlegende Fehler der Bundesregierung sieht Merz auch bei der Energiepolitik angesichts steigender Preise und Angebotsverknappung.
Wenn die deutsche Regierung darauf rechtzeitig, konsequent und vor allem mit den richtigen Instrumenten reagiert hätte, dann wären die Preise immer noch deutlich höher als vor dem Krieg. Aber dann wäre es nicht zu solchen Preisausschlägen gekommen, wie wir sie seit einigen Monaten sehen.
Die Regierung handelt handwerklich miserabel, während die Lage für Millionen Menschen und Unternehmen von Tag zu Tag schwieriger wird, fährt der Oppositionsführer seinen Rundumschlag fort. Der Bundeskanzler habe nach seiner Zeitenwende-Rede im Februar die Chance gehabt, Deutschland grundlegend zu verbessern. Doch
Sie haben diese Chance nicht genutzt. Und wahrscheinlich werden Sie nach menschlichem Ermessen jedenfalls eine solche Chance auch nicht wiederbekommen.
Überwiegend abgelesen, aber deutlich lebhafter als der Angreifer, kontert der Bundeskanzler.
Als ich Ihnen gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.
Olaf Scholz verweist auf fast 100 Gesetze, die die Ampelregierung auf den Weg gebracht hat. Gesetze, die Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen mit Milliardensummen entlasten sollen. Der Bundeskanzler spricht von gefüllten Gasspeichern, von Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur, vom 9-Euro-Ticket und.
Die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger lautet: Unser Staat sorgt dafür, dass Leistung sich lohnt und dass Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aus eigener Kraft durch diese Krise kommen können. Eine Krise, von der wir heute sagen können, unser Land hat sie im Griff.
Scharfe Kritik an der Ampelregierung kommt in der Debatte von der AfD. Ihre Politik zerstört Deutschland, sagt etwa Fraktionschefin Alice Weidel. Und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch wirft der Koalition Chaos und unzureichende Hilfen vor, angesichts von Energiekrise und Inflation. Er befürchtet für den Winter eine Verarmungslawine.
Und über die Generaldebatte im Bundestag habe ich kurz vor der Sendung mit Christopher Jänert gesprochen, unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio. Herr Jänert, wie bewerten Sie denn den Auftritt von Oppositionsführer Friedrich Merz?
Man kann sagen, das war ein ziemlich klassischer Auftritt, allerdings auch, kann man sagen, eher runtergespult und abgelesen. Es gab wenig Neues. Also Atomdebatte, Diskussionen ums Bürgergeld, hohe Haushaltsausgaben wegen der Krise. Und er kritisiert die Kommunikation von Scholz, dass er da eben von Zeitenwende spricht, aber dann das Momentum nicht genutzt habe. Und da, das nutzt Merz natürlich, um zu zeigen, ich hätte das natürlich viel besser gemacht. Und großes Thema auch, Sondervermögen für die Bundeswehr. Da hat Merz ja kritisiert, dass immer noch nicht das 2%-Ziel erreicht wird. Und das ist natürlich ein sehr klassisches Unionsthema, Verteidigung. Und damit konnte er dann wohl auch vor allem bei den eigenen Leuten punkten. Das hat er dann auch geschafft. Ob das jetzt aber eine Rede war, die in die Geschichte eingeht, daran kann man, glaube ich, zweifeln.
Und Olaf Scholz, wie hat er sich gegeben? Als Kanzler in Krisenzeiten, der auch mal aufdrehen kann oder eher hanseatisch zurückhaltend? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, eher zurückhaltend und nüchtern, wie man Olaf Scholz auch eigentlich kennt. Aber womöglich ist das auch genau die Art, die zu dem passt, was er da zeigen wollte. Nämlich, wir haben das im Griff mit der Krise. Wir haben das im Griff mit der Energieversorgung und so weiter. Da hätte es wahrscheinlich nicht gepasst, wenn er wieder sehr laut gewesen wäre, wie bei der letzten Generaldebatte. Also dann doch eher der klassische Olaf Scholz, weil eben genau das Signal sein sollte. Ruhe bewahren, ich bin der Richtige für diesen Job. Er hat auch eröffnet mit einer direkten Antwort auf Merz und meinte, also wenn man sich das anhört, was Friedrich Merz sagt, dann muss man ja wohl zwangsläufig an Alice im Wunderland denken. Alles, was gut ist, wird kleingeredet und was logisch klingt bei Merz, das ist eigentlich totaler Unsinn. Also das war was, da haben viele kurz hingehört, aber danach dann doch eher sehr, sehr klassisch und sehr nüchtern.
Wie fällt Ihre Bilanz nach dieser Generaldebatte aus? Ist da vor allem Dampf abgelassen worden, Kritik abgespult worden, die wir sowieso schon kannten? Oder hat es auch tatsächlich politischen Erkenntnisgewinn gegeben?
Vor allem das Erste. Also es war tatsächlich eher Dampf ablassen, Erkenntnisgewinn eher gering. Was womöglich aber auch daran liegt, dass viele Dinge, die da besprochen wurde, einfach Dinge sind, die durch Krisen getrieben sind. Da ist relativ wenig klassische Politik dabei. Die Opposition kann also kaum sagen, also mit uns wäre das natürlich alles ganz anders gelaufen. Das ist kaum möglich. Deswegen beschränkt sich diese Kritik auch immer wieder auf dieselben Punkte, die da genannt werden. Und die kennt man natürlich auch aus der normalen politischen Debatte schon, weil es eben nicht besonders viele sind. Von daher auch Erkenntnisgewinn in dieser Debatte eher gering.
Wie bewerten Sie also nach der Generaldebatte den Zustand der Ampelkoalition?
Der Zustand ist natürlich nach wie vor schwierig, weil die Ampelkoalition in ihrer Zusammensetzung ja immer wieder Konflikte hervorruft. Da berichten wir ja regelmäßig auch drüber. Und das sind dann eben immer wieder auch Dinge, die die Opposition sehr, sehr einfach nutzen kann, um nochmal weiter einen Keil in diese Regierung zu treiben. Beispiel Atomdebatte. Man kann es der Union ja kaum einfacher machen, weil null Geschlossenheit in diesem Thema. Bürgergeld, ganz ähnliches Thema. Und da schafft es Merz dann doch auch sehr, sehr einfach, den Finger in die Wunde zu legen. Und da sieht die Ampel selten gut aus.
Christopher Jänert mit Informationen aus Berlin. Und wir bleiben noch einen Moment in der Hauptstadt. Das Bürgergeld beschäftigt uns auch heute, aber möglicherweise nicht mehr lange. Denn heute Abend könnte der Kompromiss, den Ampelkoalition und Union ausgehandelt haben, gebilligt werden vom Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Die Einigung war ja gestern präsentiert worden. Die Union setzte unter anderem schärfere Sanktionsmöglichkeiten gegen Leistungsbezieher durch und ein geringeres Schonvermögen. Wie es jetzt also weitergeht mit dem Bürgergeld, berichtet Kai Clement.
Was bisher geschah, ist streng genommen lediglich eine Vorbereitung des Vermittlungsausschusses, trotz all des Wirbels von gestern, den Pressekonferenzen, der Rede von Kompromiss und Einigung. Heute ab 19 Uhr treffen sich die 32 Vermittlerinnen und Vermittler. Je zur Hälfte haben Bundestag und Bundesrat sie entsandt. Gestern Mittag hat Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, den vorläufigen Kompromiss an die Geschäftsstelle des Ausschusses geschickt. Neben einem kurzen Anschreiben sind es lediglich drei Seiten zu den Textänderungen am Bürgergeldgesetzentwurf. Der Vermittlungsausschuss wählt als erstes heute seine Vorsitzenden und falls das Gremium dann der Einigung von Ampel- und Unionsunterhändlern zustimmt, wovon alle ausgehen, muss das noch am selben Tag passieren. Nur so können sich Bundestag und Bundesrat fristgerecht erneut mit dem Bürgergeld befassen. Katja Mast, SPD-Verhandlerin und Mitglied im Ausschuss, rechnet gegen 22 Uhr mit einem Ergebnis. Am Freitag Tag. Dieser Woche ist der Bundestag gefragt, vermutlich als Abstimmung ohne erneute Debatte. Am selben Tag wird dann auch die Länderkammer zusammenkommen und sich abschließend mit dem Ergebnis befassen. Dort gilt eine erneute Aussprache als wahrscheinlich. Sollten dann alle zugestimmt haben, kann das Bürgergeld wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten. Die Betroffenen werden das als erstes an der Erhöhung der Regelsätze um gut 50 Euro auf dann 502 Euro spüren.
Ein anderes Thema. Es wird ums Überleben gehen für viele Menschen in der Ukraine in diesem Winter. Nicht nur wegen der Angriffe Russlands, sondern wegen der mangelnden Strom- und Gesundheitsversorgung. Erwartet werden in einigen Gegenden des Landes Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Kiews Bürgermeister Klitschko rechnet mit dem härtesten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg. Er bat Deutschland neben Waffen zur Verteidigung dringend auch um Generatoren, Schutzkleidung und um humanitäre Güter. Die Ukraine richtet inzwischen im ganzen Land Wärmestuben zur Versorgung der Bevölkerung ein. Moritz Börner berichtet.
Im gesamten Land funktioniert nur noch ein Bruchteil der Stromleitungen. Klitschko erwartet, dass es bei winterlich kalten Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt immer wieder zu Netzüberlastungen und Stromausfällen kommt. Vor allem in den zurückliegenden Wochen hatten die russischen Streitkräfte in der gesamten Ukraine die Energieinfrastruktur beschossen. Die Schäden lassen sich kurzfristig kaum beheben, obwohl man alles versuche, sagt Volodymyr Kudrytsky, Vorsitzender eines ukrainischen Stromnetzbetreibers. Fast alle Wasser- und Wärmekraftwerke wurden durch Raketenangriffe beschädigt und wir haben auch keine unbeschädigten Umspannwerke mehr. Manche Umspannwerke wurden bis zu 8 Mal von Raketen getroffen. Das Ausmaß der Zerstörung ist kolossal. In weiten Teilen der Ukraine liegen die Tageshöchsttemperaturen während der Wintermonate unter 0 Grad. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat darum die Einrichtung von mehr als 4000 Wärmestuben für die von Kälte und Dunkelheit geplagte Bevölkerung angekündigt. Dort sollen neben Wärme und Trinkwasser alle grundlegenden Dienstleistungen kostenlos bereitgestellt werden. Strom, Handyempfang, Internet und auch Erste Hilfe. Zelensky nennt die Wärmestuben auch Punkte der Unbesiegbarkeit. Wenn es erneut zu massiven russischen Angriffen kommt und die Stromversorgung nicht innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt werden kann, werden diese Punkte der Unbesiegbarkeit aktiviert. Sie werden in Verwaltungsgebäuden, Schulen oder den Gebäuden des staatlichen Rettungsdienstes eingerichtet. Wenn die Ukrainer sich gegenseitig helfen, werde man den Winter gemeinsam überstehen, sagte Zelensky. Er setzt auch auf die Hilfe von Unternehmen. Sie könnten Räume oder materielle Hilfe zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Generatoren, Decken oder Sitzmöglichkeiten. Wo die nächste Wärmestube in ihrer Nähe ist, das erfahren die Ukrainer unter anderem auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite.
Es soll eine koordinierte Aktion gewesen sein. Die Polizei in Israel geht davon aus, dass die Explosionen an Bushaltestellen, die am Morgen Jerusalem erschüttert haben, 2 Anschläge gewesen sind. Nach derzeitigem Stand gab es einen Toten und mindestens 20 Verletzte. Die Hintergründe sind noch unklar, aber ein Sprecher des sogenannten Islamischen Dschihad sprach von einem Zeichen an die designierte neue rechtsgerichtete israelische Regierung. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Die erste Explosion ereignete sich gegen 7 Uhr an einer Bushaltestelle unweit des zentralen Busbahnhofes. Bilder zeigen einen durch Schrapnelle durchlöcherten Bus. Nur wenige Minuten später gab es in einem Vorort im Norden der israelischen Hauptstadt eine 2. Detonation. Die Polizei geht inzwischen von 2 koordinierten Terrorattacken aus. Alle Verletzten, darunter einige in kritischem Zustand, wurden in umliegende Krankenhäuser verlegt. Israels Polizeichef Shabtai kündigte an, alle Busse in Jerusalem auf mögliche Sprengkörper zu untersuchen. Vor Ort erklärte er, einen solchen Anschlag, der an die Zeiten der Intifada erinnert, habe es in Jerusalem seit Jahren nicht mehr gegeben. Premierminister Lapid berief für Mittag sein Sicherheitskabinett ein. Die Hintergründe der beiden Explosionen sind noch unklar. Augenzeugen berichteten von verdächtigen Taschen, in denen die Sprengsätze möglicherweise verpackt waren.
Zurück nach Deutschland. Wir schauen in die Westpfalz, nach Kusel, denn das ist der am höchsten verschuldete Landkreis Deutschlands. Und trotzdem könnte sich der Landrat eigentlich freuen, denn das Land plant, dem Kreis im Rahmen eines Entschuldungsprogramms rund 81% der Kredite abzunehmen. Außerdem bekommt der Kreis Kusel im kommenden Jahr vom Land rund 8 Millionen Euro mehr. Und trotzdem sagt der Landrat, das reicht nicht. Er will noch mehr Geld vom Land Rheinland-Pfalz. Wir haben nachgefragt bei Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Herr Ludwig, was ist denn da los im Kreis Kusel in der Westpfalz?
Ja, das Problem ist das Entschuldungsprogramm. Um daran teilzunehmen, müssen sich die betroffenen Kommunen wie der Kreis Kusel dazu verpflichten, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Einnahmen und Ausgaben müssen sich also die Waage halten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Kusel sagt aber, um das hinzukriegen, müsste der Kreis seinen Gemeinden deutlich mehr Geld abverlangen als bisher. Der Landrat sagt, die Gemeinden müssten dann 54% ihrer Einnahmen an den Kreis abführen, damit der Kreis einen ausgeglichenen Haushalt hinkriegt. Und das sei rechtlich nicht erlaubt wegen eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz. In diesem Urteil heißt es sinngemäß, dass man Gemeinden nur in begrenzter Höhe Geld abverlangen kann, weil denen ansonsten selbst zu wenig Geld bleibt. Und der Landrat von Kusel sagt, deshalb seien ihm die Hände gebunden. Er wolle zwar, aber er könne nicht am Entschuldungsprogramm des Landes teilnehmen.
Ist der Kreis Kusel die einzige Kommune, der das so geht?
Nein, dem Landkreis Kaiserslautern, ebenfalls einer der meistverschuldeten in Deutschland, geht es genauso. Gleiches Problem, der Kreis müsste deutlich mehr Geld seinen Gemeinden abverlangen als bisher und das geht wegen des besagten Gerichtsurteils nicht, was übrigens der Kreis Kaiserslautern vor rund 2 Jahren selbst erstritten hat. Pirmasens, die meistverschuldete Stadt Deutschlands, hat das Problem ebenfalls. Die Stadt kriegt den Haushalt für das kommende Jahr zwar gerade so hin, aber der Oberbürgermeister sagt, für übernächstes Jahr, also 2024, da kriegt er den ausgeglichenen Haushalt nur hin, wenn er die Grundsteuer für Mieter und Hausbesitzer deutlich erhöht. Und zwar so deutlich oder so drastisch, dass es nach Auffassung des Bürgermeisters rechtlich nicht zulässig ist.
Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Wir schauen nach Baden-Württemberg. Wie funktionieren Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Anwälte und wie arbeiten diese Gewerke genau zusammen? Das lernen von heute an Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg mit interaktiven Übungen und Planspielen. Es ist ein landesweites Projekt, das heute startet, nach Corona-bedingten Verzögerungen, auch am Fernie-Leicht-Gymnasium in Stuttgart. Passenderweise, gerade heute Vormittag hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass die Ermittlungen wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen gegen Innenminister Strobel endgültig eingestellt worden sind. Denn auch er hat vor den Schülerinnen und Schülern in Stuttgart gesprochen. Knut Bauer berichtet.
Ein Richter inmitten von 8 Klässlern, die eine Gerichtsverhandlung nachstellen. Die Schüler verkörpern Schöffen, Staatsanwalt, Verteidiger und...
Ich bin das Opfer.
Ich bin der Angeklagte.
Okay, und um was geht's?
Ich habe ihm auf dem Pausenhof geschlagen und seine Kopfhörer weggenommen.
In einem Rollenspiel wird den Schülern das Verfahren zu diesem Fall näher gebracht.
Hast du das zu der Tat zu sagen, zu dem Vorwurf? Wie kam der darauf, gerade Jonas jetzt ins Visier zu nehmen?
Wir haben ihn halt mit seinen teuren Kopfhörern gesehen und wollten sie uns dann nehmen.
Haben Sie sich dann auch beim Opfer Jonas entschuldigt?
Das habe ich dann gemacht, als wir beim Direktor im Büro saßen.
Das macht Eindruck bei den 14- und 15-Jährigen, die Gerichtsverhandlungen höchstens aus dem Fernsehen kennen.
Wenn man es so vertieft, dann lernt man auf jeden Fall mehr. Also durch selber das Machen lernt man halt, glaube ich, nochmal viel mehr. Und ich finde es auch voll interessant, da zu wissen, was danach passiert. So im Fernsehen nimmt man nicht so viel mit.
Wesentliches Element des neuen Projekts ist die Mitwirkung von echten Mitarbeitern aus Justiz und Polizei, betont Justizministerin Marion Gentges.
Wir haben ja immer Richter, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Polizistinnen, Polizisten, auch Rechtsanwälte, die im Grunde diesen Unterricht erteilen oder das Planspiel durchführen. Und wir haben überhaupt kein Problem, da Leute zu gewinnen. Da haben ganz viele sich bereit erklärt, mitzumachen. Teil dieses Projekts ist wirklich auch dem Rechtsstaat ein Gesicht zu geben.
Das Wissen über Demokratie und rechtsstaatliche Arbeit hautnah vermitteln. Zum Projektstart ist auch Innenminister Strobel in die Schule gekommen. Seine Botschaft an die 8-Klässler:
Nichts ist selbstverständlich. Bis zum 24. Februar in diesem Jahr dachten in Deutschland sehr viele, dass der Frieden selbstverständlich ist. Jetzt gibt es wieder Krieg. Nichts ist selbstverständlich, auch die Demokratie nicht.
Justiz und Polizei als Institutionen, die den Rechtsstaat schützen und damit für die Demokratie eintreten. Das überzeugt viele Schüler.
Dass es nicht selbstverständlich ist und dass uns das bewusst sein sollte, dass wir so viel Glück haben, wo wir leben und wie wir leben können.
Das Projekt soll jetzt an möglichst vielen Schulen in Baden-Württemberg angeboten werden. Geplant sind dafür jeweils 3 Stunden. Die Schüler der 8. Klassen am Stuttgarter Fanny-Leicht-Gymnasium finden jedenfalls, es hat sich gelohnt.
Auf jeden Fall. Also wenn man das auch nochmal praktisch macht und nicht nur theoretisch, finde ich auch immer, dass es mehr hängen bleibt, als wenn man es nur theoretisch macht.
Ja, ich finde es auch auf jeden Fall gut, dass es da so Projekte gibt, weil man das dadurch einfach viel besser lernt, als nur aus dem Schulbuch raus und aus dem normalen Unterricht.
Ein Bericht von Knut Bauer aus Stuttgart. Gleich 12.26 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell am Mittwochmittag. Wir schauen auf den Immobilienmarkt in Deutschland. Der hat ja ziemlich verrückt gespielt in den vergangenen Jahren, mehr oder weniger. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre, da haben sich die Preise für Einfamilienhäuser verdoppelt. Die Preise von Eigentumswohnungen sind sogar um 150% gestiegen. Aber mit diesen krassen Preissteigerungen könnte schon bald Schluss sein. Das legt zumindest eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin nahe. Und darüber spreche ich jetzt mit Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Frau Stadler, was bedeutet das? Platzt die Immobilienblase bald?
Nein, also das schließt die DIW-Studie, also die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, explizit aus. Man stehe eben nicht vor dem Platzen einer riesigen Immobilienpreisblase, wird einer der beiden Autoren in der Studie zitiert. Vielmehr spricht er von einer Preiskorrektur und die könnte so bei ungefähr 10% liegen, also bei Preisen für Eigentumswohnungen und Eigenheim, also das sind dann Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser zum Beispiel.
Also wer jetzt gerade nach einer Immobilie sucht, um sie zu kaufen, zum Beispiel nach einer Wohnung oder nach einem Haus, können diese Menschen hoffen?
Ja, wahrscheinlich kann man da schon von Hoffnung sprechen, wenn man eben jetzt Käufer ist und aktuell sucht nach einer Immobilie. Aber man muss ja auch immer im Blick haben, dass sich ja die Finanzierungsbedingungen geändert haben. Also die Kreditzinsen, die sind jetzt teurer geworden, wo man vor einem Jahr ungefähr 1,4% Kreditzinsen gezahlt hat. Da zahlt man jetzt ungefähr 3%. Und das ist für potenzielle Käufer natürlich ein Nachteil. Es passiert aber auch einfach gerade viel am Immobilienmarkt, also die Rahmenbedingungen nicht nur für Käufer, sondern auch für Bauherren und für die Mieter ändern sich gerade. Also die Studie spricht an dieser Stelle sogar von einer Trendwende.
Das hört sich ja grundsätzlich positiv an. Trendwende klingt erstmal gut. Warum Trendwende?
Also die Transaktionspreise für Immobilien, die sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das haben Sie ja auch in der Anmoderation gesagt. Und selbst in diesem Jahr haben die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen nochmal um 11% angezogen. Aber im dritten Quartal dieses Jahres, da hat man gesehen, dass die Angebotspreise stagnieren. Also die Transaktionspreise, die sind nicht gesunken, aber eben die Preise, zu denen die Immobilien angeboten wurden oder werden. Das liegt wohl daran, dass eben, ich habe es gerade auch schon angesprochen, die Europäische Zentralbank die Leitzinsen angehoben hat und sich damit eben auch die Preise für Immobilienkredite verteuert haben. Kauf, aber auch Bauvorhaben werden damit teurer. Und auch die Banken, die sind strenger geworden. Bei der Vergabe von langjährigen Krediten, sprich die Nachfrage nach Immobilien, die könnte jetzt etwas nachlassen. Wobei die Autoren aber auch sehen, dass die Angebotsseite nach wie vor knapp ist, weil sich eben die Kosten für Neubauten auch verteuern und deshalb weniger neuer Wohnraum entsteht. Deshalb steht am Ende dieser Studie eben auch das Fazit, der Ruf nach der Politik. Vor allem in den Metropolen müssen die Verfahren beschleunigt werden und mit öffentlichen Bauinvestitionen muss wieder mehr Schwung in die Neubautätigkeit gebracht werden. Das ist eben der Ruf oder das Fazit dieser Studie. Ja, und alles in allem kann man eben sagen, es handelt sich hier nicht um einen großen Knall. Also es platzt da keine riesige Immobilienblase, sondern es ist wirklich tatsächlich eher eine langsame Korrektur dieser Preissteigerungen der letzten Jahre. Der deutsche Wohnungsmarkt für und an sich bleibt aber stabil, sagen die Autoren.
Schauen wir noch kurz auf die Aktienmärkte. Wie sieht's da aus?
Ja, da ist wenig los heute. Das geht wirklich ganz schnell. Der deutsche Leitindex DAX, der ist ziemlich unentschlossen heute und pendelt um die Marke von 14.400 Punkten. Leicht im Minus.
Lena Stadler, vielen Dank. Informationen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ich bin Florian Zelt. Sie hören SWR 2 aktuell.